Ich habe heute die große Freude, die Vortragende Dr. Grit Haller vorzustellen. Sie ist zurzeit Gastwissenschaftlerin am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt der Universität Konstanz und Partnerin in unserem Projekt Gemeinsinn des Zentrums für kulturwissenschaftliche Forschung, zu dem auch diese Vortragsreihe gehört. Als Lehrbeauftragte arbeitete sie als promovierte Juristin von 2006 bis 2011 an der Universität Frankfurt am Main und war assoziiertes Mitglied des dortigen Exzellenzclusters Herausbildung normativer Ordnungen. Aber Grit Hallers Profil reicht weit über den Elfenbeinturm der akademischen Welt hinaus. Zum einen kann sie eine beeindruckende politische Karriere in ihrem Heimatland, der Schweiz, vorweisen. So war sie etwa von 1993 bis 1994 Präsidentin des Schweizerischen Parlaments, um nur einen Höhepunkt zu nennen. Über ihre parteipolitischen Aktivitäten brauchen wir hier nicht zu sprechen. Zum anderen war sie aber vor allem auch auf internationalem Parkett tätig. Und das nicht nur als Botschafterin der Schweiz beim Europarat von 1994 bis 1996. Von 1996 bis 2000 war sie etwa gewählt durch die OSZE als Ombudsfrau für Menschenrechte des Staates Bosnien und Herzegowina mit Sitz in Sarajevo tätig. Eine Arbeit, bei der sie sich unter anderem der Vermittlung grundlegender Normen der Rechtsstaatlichkeit von Gesellschaften widmete. In gewissem Sinne leistete sie damit konkrete Aufbauarbeit an den Demokratien auf dem Balkan. Von 2006 bis 2013 war sie dann Mitglied der Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht des Europarates, die sogenannte Venedig-Kommission. Die Frage nach dem Verhältnis von Menschenrechten, Demokratie und deren Grundlagen steht im Zentrum ihres wissenschaftlichen und politischen Interesses und hat Eingang in ihre Publikationen gefunden. Wie etwa in das Buch Europa als Ort der Freiheit von 2018, auch auf Französisch erschienen, L'Europe en espace de liberté von 2015, oder dem Buch Menschenrechte und Demokratie 2012, auch auf Englisch erschienen. Ihr besonderes Interesse gilt nun aber vor allem auch Europa als Zusammenschluss von nationalen Staaten zu einer politischen, supranationalen Union. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt Europäischer Republikanismus, mit dem sie an die Gemeinsinnsforschungsgruppe assoziiert ist und von dem wir heute berichten wird, macht Grete Haller den Begriff des Republikanismus für die Beschreibung eines positiven Verhältnisses von Identität und demokratischer Staatlichkeit in der Europäischen Union fruchtbar. Das ist ein Versuch, so meine ich, der ausgesprochen erhellend und spannend klingt. Dies vor allen Dingen auch darum, da er doch von einer Referentin kommt, die sowohl in der Wissenschaft als auch in der politischen Wirklichkeit zu Hause ist.
Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder der Gemeinsinn-Projektgruppe, zuerst möchte ich Andreas Kraft ganz herzlich danken für die freundliche Vorstellung. Heute möchte ich versuchen, einen ersten Einblick in das Projekt zu präsentieren, dem ich den Arbeitstitel Europäischer Republikanismus gegeben habe. Ich stehe noch am Anfang meiner Arbeit und kann Ihnen deshalb nur eine Art Werkstattbericht anbieten. Zuerst werde ich einige Stationen der Diskussion über den Republikanismus beschreiben. Ein vollständiger Überblick ist dabei natürlich nicht möglich, insbesondere nicht im Bereich der wissenschaftlichen Diskussion. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde nicht über Republikanismus diskutiert, sondern über Sozialismus und Liberalismus. Erst in den 60er Jahren kam es zu einer Renaissance, und zwar vor allem im angloamerikanischen Raum. Hier war seit Beginn des 19. Jahrhunderts der republikanische Diskurs vom liberalen Freiheitsbegriff verdrängt worden. Nachdem die sozialistische Alternative Ende des 20. Jahrhunderts an Einfluss verloren hat, gilt Republikanismus heute vor allem als Gegenspieler eines liberalen Staats- und Politikverständnisses. Eine deskriptive Beschreibung der beiden Gegenspieler Liberalismus und Republikanismus, wohlverstanden so, wie sie gegen Ende des 20. Jahrhunderts aufeinandertrafen, das würde ins Uferlose münden. Hingegen ist eine normative Charakterisierung durchaus möglich, also gewissermaßen nach einem idealtypischen Bild der beiden Gegenspieler. Für den Liberalismus haben Andreas Niederberger und Emanuel Richter die folgende Definition formuliert. Ich zitiere: Im Liberalismus bilden ein legitimatorischer Individualismus, die Betonung individueller Freiheit und Gleichheit sowie subjektive Rechte, insbesondere das Recht auf Privateigentum, die normative Grundlage, über die die Gerechtigkeit politischer und sozialer Ordnung als zentrale Forderung erhoben wird. Ende des Zitates. Etwas komplizierter wird es beim Republikanismus, da sich die Gegenposition zum Liberalismus sehr bald in verschiedene Linien auffächert, und zwar auch unter einer normativen Prämisse. Ebenfalls bei den beiden erwähnten Autoren findet sich aber eine Formulierung, von der ich glaube, dass sie die verschiedenen Linien zusammenfasst. Die republikanischen Theorien würden, ich zitiere, die Bindung des Individuums an die kollektiven Lebensformen hervorheben und betonen vor diesem Hintergrund, dass die politische Sphäre als konstitutiver Bestandteil menschlicher Existenz zu werten ist. Ende des Zitates. Gemeinsam ist dem Liberalismus und dem Republikanismus also die normative Vorstellung, dass sie beim Individuum ansetzen. Der Liberalismus bleibt diesem Ansatz eng verbunden, während ihn der Republikanismus normativ durch die Politik ergänzt, also durch die Beziehung des Individuums zu anderen Individuen in einem bestimmten lokal umrissenen Gebiet oder in einem bestimmten Personenkreis. Hier berührt sich der Begriff des Republikanismus also durchaus mit dem, was Petra Rocke in ihrem uns zugestellten Papier als Mitsein umschrieben hat. Der Republikanismus unterscheidet sich idealtypisch vom Liberalismus dadurch, dass er das Individuum als Mitindividuum betrachtet. Es ist ein politisches Mitsein, das der Republikanismus meint. Zur Auffächerung der normativen Vorstellung des Republikanismus in verschiedene Linien möchte ich einige Stichworte nennen, ohne aber im Rahmen dieser kurzen Vorstellung näher darauf eingehen zu können. Was das Verhältnis zwischen dem Bürger und den staatlichen Institutionen anbelangt, weist die radikaldemokratische Linie des Republikanismus ein besonderes Spannungsverhältnis zum Liberalismus auf. Ähnlich verhält es sich mit den Vorstellungen der Selbstregierung, wie sie unter dem Begriff der Volkssouveränität diskutiert werden. Republikanismus wird auch in einen Zusammenhang mit dem Föderalismus gestellt, dies im Sinne einer Auffächerung von Kompetenzen auf untere Ebenen. Umgekehrt verlangt eine kosmopolitische Sicht des Republikanismus, diesen auch auf transnationale Verhältnisse zu übertragen, was bis zur Betrachtung einer Art Weltstaat gehen kann. Überschaubarer ist diese kosmopolitische Betrachtungsweise, wenn man sie auf Europa beschränkt und insbesondere auf die Europäische Union. Dies ist ja auch der Ansatzpunkt der Studie, wie ich sie mir vorgenommen habe. Schließlich möchte ich auf eine Linie der republikanischen Theorien hinweisen, welche dem Kommunitarismus zugerechnet werden kann und die ihrerseits wiederum einen Gegensatz zur kosmopolitischen Betrachtungsweise bildet. Ein kommunitaristischer Republikanismus legt Wert auf die überschaubare Gemeinschaft und impliziert die Rolle von Bürgertugenden. Diese Sicht wiederum wird explizit abgelehnt durch ein Konzept des pluralistischen Republikanismus. Soweit nur einige Stichworte. Nun die Frage, warum ich vom Begriff des Republikanismus ausgehe und nicht von jenem der Demokratie. In den Anfängen des Republikanismus, also im 18. Jahrhundert, war der Begriff der Demokratie sehr negativ konnotiert und bezeichnete oft so etwas wie Herrschaft des Pöbels. Seither hat sich das Verhältnis der beiden Begriffe vielfach gewandelt. Der Begriff des Republikanismus selbst entstand in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Vorher war nur von Republiken die Rede. Der neue Begriff entstand, als sich herausstellte, dass aus der 1792 gegründeten Französischen Republik nicht das Reich der Freiheit entstand, sondern der jakobinische Terror. Nun brachte man durch das Suffix «ismus» zum Ausdruck, dass es hier um eine Grundhaltung ging, um Werte und Prinzipien. In einem Zeitungsartikel des Jahres 1799 wird sogar auf republikanischen Gemeinsinn verwiesen. Das Wort Demokratie ist in der Beschreibung und Beurteilung der EU besonders belastet, weil die Diskussion über europäische Integration in den letzten Jahren zunehmend polemisch geführt wird und weil sich die Polemik oft am sogenannten Demokratiedefizit entzündet. Aber auch jenseits der Europäischen Union liegt oft eine Kritik in der Luft, wenn mit Demokratie argumentiert wird. Die Rede von Republikanismus ist deshalb positiver besetzt, weil ein Weg beschrieben wird, der von normativen Vorstellungen ausgeht, auf die immer hingearbeitet werden muss, die aber nie ganz erreicht werden. Für die Demokratie gilt zwar genau dasselbe, und dennoch hat die Forderung nach mehr Demokratie einen kritischeren Klang. Aber entscheidend für die Wahl des Begriffes Republikanismus als Ausgangspunkt dieser Arbeit ist dessen viel breitere und grundsätzlichere Bedeutung, wenn man ihn mit dem Begriff der Demokratie vergleicht. Nun komme ich zur Europäischen Union und zunächst zur Frage der Finalität. Lange hat man in Diskussionen über die Europäische Union die Frage der Finalität in den Vordergrund gestellt, also die Frage, auf welches Ziel sich dieses Gebilde hinbewegt. Bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, aus der die heutige EU hervorgegangen ist, hat eine solche finale Vorstellung ohne Zweifel bestanden. Geplant war eine Art partieller Bundesstaat. Ob die EU zu einem Bundesstaat oder zu einem Staatenbund werden sollte, wurde lange diskutiert und dann ohne Ergebnis ad acta gelegt. Stattdessen folgte die Auseinandersetzung um Stärkung oder Schwächung der Gemeinschaftsorgane im Spannungsverhältnis zu den Mitgliedstaaten. Obschon mit dem Maastricht-Vertrag 1992 tendenziell zugunsten der Mitgliedstaaten entschieden wurde, taucht die Frage verständlicherweise immer wieder auf, vor allem in Krisensituationen. Von einem ich zitiere, möglichen Staatsprojekt im Entstehen, Ende des Zitates, von einem solchen Projekt ist dann 2011 die Rede. Im institutionellen Bereich wird heute weniger über Finalität geredet, so unterschiedlich sind die verschiedenen Vorstellungen. Es könnte aber sein, dass sich durch die schon lange im Gange befindliche und jetzt eskalierende Auseinandersetzung der Union mit Polen eine noch grundlegendere Finalitätsdebatte ergibt, die über das Institutionelle hinausgeht. Meistens wird unter dem Titel Wertegemeinschaft über dieses Spannungsverhältnis gesprochen. Man kann es aber auch unter dem Titel Rechtsgemeinschaft diskutieren, aus dem einfachen Grund, dass das Einzige, was die Union wirklich zusammenhält, die gemeinsame Rechtsvorstellung ist und das Zusammenwirken von EU-Recht mit nationalem Recht. Der Begriff der Rechtsstaatlichkeit könnte zum neuen Angelpunkt einer Finalitätsdebatte werden. Darauf ist nochmals zurückzukommen. Nun zur Europäischen Union selber und zum Aspekt, worum es sich bei ihr eigentlich handelt. Fachleute aus vielen Disziplinen würden wohl die Definition unterschreiben, es handle sich um ein Gebilde mit einer gewissen Staatlichkeit. Uneinig wäre man sich aber in der Beurteilung, ob es sich schon um einen Staat handle, noch nicht um einen Staat oder um ein Gebilde, das nie zu einem Staat werden kann. Diese Uneinigkeit geht auch darauf zurück, dass der Begriff des Staates in verschiedenen Ländern nicht genau dasselbe bedeutet. Eines hingegen lässt sich klar verorten. Die EU wird nie zu einer Nation werden. Mit anderen Worten ist die EU ein staatsförmiges Gebilde ohne Nation. Und genau dies macht die EU zu einem so herausragenden Phänomen. Vorweg nun natürlich die Frage, was ist denn eine Nation? Und dazu eine sprachliche Vorbemerkung. Im angloamerikanischen Sprachraum sind die Begriffe Staat und Nation Synonyme, was schon im Namen der United Nations deutlich wird. In den übrigen Sprachen muss das nicht der Fall sein. Was in den verschiedenen Ländern unter Nation verstanden wird, muss auch in Europa differenziert betrachtet werden. In ihrem neuesten Buch zur Nation hat Aleida Aßmann die Lage in Deutschland analysiert, ein offensichtlicher Sonderfall im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten der Union. Aber das könnte man von vielen anderen Staaten auch sagen. Wenn man davon ausgeht, die EU sei ein staatsförmiges Gebilde ohne Nation, dann muss man immerhin bereit sein zu fragen, was es denn sei, das je nach Blickwinkel der EU im Vergleich zu den Mitgliedstaaten fehlt oder was es denn sei, von dem umgekehrt betrachtet, die EU im Vergleich zu den Mitgliedstaaten befreit ist. Um diese Frage zu beantworten, braucht man kein einheitliches Verständnis des Begriffes der Nation zu haben. Der Philosoph Helmut Blessner hat 1924 ein relativ schmales Bändchen mit dem Titel Die Grenzen der Gemeinschaft publiziert. Nicht direkt, aber indirekt nimmt Blessner Bezug auf die Unterscheidung des Soziologen Ferdinand Tönnies und dessen Publikation mit dem Titel Gemeinschaft und Gesellschaft, erstmals erschienen 1887. In der wissenschaftlichen Diskussion wurde damals die Gemeinschaft deutlich bevorzugt und Blessner versuchte, das in Richtung von mehr Dignität der Gesellschaft zu korrigieren. Die Gesellschaft charakterisiert er positiv, wie folgendes Zitat belegt. Gesellschaft sei, Zitat, die Einheit des Verkehrs unbestimmt vieler, einander unbekannter und durch Mangel an Gelegenheit, Zeit und gegenseitigem Interesse höchstens zur Bekanntschaft gelangenden Menschen. Ende des Zitates. Und weiter heißt es noch deutlicher, also nochmals ein Zitat, die erzwungene Ferne von Mensch zu Mensch wird zur Distanz geadelt, die beleidigende Indifferenz, Kälte und Rohheit des Aneinander-Vorbeilebens durch die Formen der Höflichkeit, Ehrerbietung und Aufmerksamkeit unwirksam gemacht und einer zu großen Nähe durch Reserviertheit entgegengewirkt. Ende des Zitates. Einige Untertitel des Buches illustrieren, was Plessner konkreter damit meint. Wege zur Unangreifbarkeit, zeremoniell und Prestige. Oder die Logik der Diplomatie, die Hygiene des Taktes. In seinem Nachwort zur Buchausgabe von 2002 bezeichnet Joachim Fischer das Buch als, ich zitiere, konstruktive Begründung des Gesellschaftsethos. Ende des Zitates. Und dies durchaus gedacht als Gegensatz zum Gemeinschaftsethos. Sehr verkürzt ausgedrückt kann Gemeinschaft der Gruppenidentität zugeordnet werden, Gesellschaft hingegen dem Individuum. Es besteht damit ein Ansatzpunkt für eine erste Zuordnung der Nation. Sie beruht auf gemeinschaftlichen Vorstellungen. Die Staatlichkeit ohne Nation, der EU, wäre damit eher der Gesellschaft zuzuordnen. Zwar kann Gemeinschaft heute längst nicht mehr so verstanden werden, wie sie durch Tönnies damals definiert worden ist. Auch wenn insbesondere politische Gemeinschaften heute keineswegs in diesem Sinne von Tönnies verstanden werden dürfen, lassen sich jedoch aus Plessners Reaktion auf das damalige Verständnis von Tönnies im Zusammenhang mit dem Republikanismus durchaus Anregungen ableiten. Republikanismus bedeutet zunächst Individualisierung. Wie bereits ausgeführt, unterscheidet er sich vom Liberalismus dadurch, dass sich das befreite Individuum mit den anderen befreiten Individuen in einem politischen Mitsein verbindet. Für eine Gegenüberstellung von Staatlichkeit und Nation entscheidend im Sinne von Gesellschaft und Gemeinschaft ist jedoch die zugrunde liegende Individualisierung. Gesellschaft beruht für Plessner auf der Würde jedes einzelnen Individuums. Im Ethos des Gemeinschaftsdenkens wird diese Würde hingegen der Gemeinschaftszugehörigkeit untergeordnet. Werden Staatlichkeit und Nation im Lichte dieser Unterscheidung betrachtet, so ergibt sich eine klare Zuordnung. Staatlichkeit basiert auf Individualisierung und das Gesellschaftsethos einer republikanischen Staatlichkeit hebt diese Individualisierung keineswegs auf, denn das Mitsein mit den anderen Individuen ist ein politisches. Nation basiert demgegenüber auf Gemeinschaftsbindung. Staatlichkeit als gesellschaftliche Lebensordnung sieht Kultur nicht als Ziel, sondern als Mittel, nicht als Bindung, sondern als Befreiung. Sie will nicht Intimität, sondern Abstand zwischen den Individuen. Nation als gemeinschaftliche Lebensordnung lehnt genau dieses Unpersönliche ab und will stattdessen persönliche Bindung und Intimität. Soweit der Versuch, ausgehend von Plessners Begrifflichkeiten, die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, den beiden Kategorien der Staatlichkeit und der Nation zuzuordnen. Erinnern wir uns daran, was die Erfindung der Republik verglichen mit der zuvor existierenden ständischen Ordnung bedeutet hat. Sehr verkürzt umschrieben, befreite sie die Menschen von ihrer Gebundenheit an Vergangenheit sowie Herkunft und machte sie zu individualisierten Staatsbürgern, die sich in gegenseitigem Austausch an Gegenwart und Zukunft orientieren. In der Französischen Revolution verband sich der republikanische Gedanke mit dem Gedanken der Nation. Es war diese Einbindung der Republik in die Nation, welche die Heimatlosigkeit aufgefangen hat, die durch diese Umorientierung hätte entstehen können. Wichtig ist dabei, dass der republikanische Austausch zwischen damals den Bürgern und heute auch den Bürgerinnen keine gemeinsame Herkunft voraussetzt. Die republikanische Gleichheit ist eine Gleichheit der Möglichkeiten, nicht eine Gleichheit der Herkunft. Genau dieselbe Begrifflichkeit finden wir in Charakterisierungen der Europäischen Union. Ulrich Preuß spricht von einer Verantwortungsteilung unter Fremden. Und ich bringe auch hier ein Zitat. Fremde sollen ohne ihre wechselseitige Fremdheit, die auf sehr verschiedenen geschichtlichen Entwicklungspfaden beruht, dennoch einem gemeinsamen Herrschaftsverband angehören und damit so etwas wie eine politische Gemeinschaft bilden. Ende des Zitates. Der Begriff der Gemeinschaft ist auch hier natürlich nicht im Sinne von Tönnies gemeint, auf den sich Plessner damals bezogen hat. Wenn heute von der EU als Rechtsgemeinschaft gesprochen wird, wie ich sie bereits erwähnt habe, dann ist damit lediglich das Funktionieren der EU auf der Grundlage der gemeinsamen Rechtsvorstellung umschrieben, sowie das Zusammenwirken von EU-Recht mit nationalem Recht. Das herkunftsmäßige Fremdbleiben oder Fremdbleiben dürfen, vielleicht sogar Fremdbleiben müssen, verbindet also die Europäische Union mit einer republikanischen Grundhaltung. Damit komme ich nochmals auf Helmut Plessner zurück. Als Voraussetzung für das Funktionieren von Gesellschaft definiert er die Rolle, die jedes Individuum für sich definiert und diese Rolle dann auch spielt. Nur so können Menschen seiner Ansicht nach überhaupt in dauerhaftem Kontakt miteinander leben. In ihrer Dissertation ist Petra Rocke mit Bezug unter anderem auf Helmut Plessner ausführlich auf diese Notwendigkeit der Rolle eingegangen. In einem erst 1960 verfassten Aufsatz hat Plessner den Menschen anthropologisch vor allem als Rollenträger definiert. Ich zitiere Plessner: Nichts ist der Mensch als Mensch von sich aus, wenn er, wie in den Gesellschaften modernen Geprägs, fähig und willens ist, die Rolle des Mitmenschen zu spielen. Nicht blutgebunden, nicht traditionsgebunden, nicht einmal von Natur frei. Er ist nur, wozu er sich macht und versteht. Als seine Möglichkeit ergibt sich erst sein Wesen, Kraft der Verdoppelung, der Rollenfigur, mit der er sich zu identifizieren versucht. Ende des Zitats. Der Mensch wählt seine Rolle also frei, sogar wenn er von Natur aus gar nicht frei sein sollte. Und diese Rolle bringt er in der Öffentlichkeit ein, wobei er eine Maske trägt, die ihn davor schützt, vollumfänglich erkannt zu werden. Zur wichtigen Bedeutung der Öffentlichkeit sagt Plessner in seiner Grenzschrift, Zitat, Öffentlichkeit ist zum genauen Gegenteil der natürlichen Verhältnisse zwischen Menschen geworden. Sie besteht aus lauter gleichen Wesen, nicht weil sie einander, sondern füreinander gleich sind. Während in Wirklichkeit jeder vom anderen verschieden ist, selbst wenn er ihm gliche, weil einer dem anderen rätselhaft bleiben muss. Ende des Zitates. Plessner selber hat für die 1955 erschienene Neuausgabe von Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft ein kurzes Nachwort geschrieben und dort erklärt, worum es ihm bei seiner, also mehr als 30 Jahre früher erschienenen Grenzschrift gegangen sei, nämlich unter anderem um den, Zitat, Nachweis der Unaufhebbarkeit der Öffentlichkeit. Ende des Zitates. Zurück zum Republikanismus, der sich vom Liberalismus durch das Mitsein unterscheidet. Res publica ist die öffentliche Sache. Wenn wir das Mitsein im Sinne von Plessners Gesellschaft sehen, ergeben sich Ansatzpunkte für ein besseres Verständnis dessen, was ich mit Staatlichkeit ohne Nation zu umschreiben versucht habe. Abschließend möchte ich nun versuchen, den Arbeitstitel, den ich gewählt habe, also Europäischer Republikanismus, aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Weltweit gesehen ist nur in Europa eine Entwicklung im Gange, die dereinst in einer Überwindung der Nation enden könnte, jedenfalls insoweit, als die Nation dazu gedient hat, den Nationalstaat zu definieren. Die Erfindung des Nationalstaates geschah, wie wir wissen, Ende des 18. Jahrhunderts in Europa, ausgehend von Frankreich. Und diese Form hat sich durch die Kolonisierung über alle Kontinente verbreitet. Es könnte sein, dass gerade dies eine der Voraussetzungen ist für die geistesgeschichtliche Überwindung dieser Form. Auf diesem Kontinent Europa ist die Nation am schrecklichsten an ihre Grenzen gelangt, zunächst durch den Kolonialismus, dann durch den aggressiven Nationalismus, der in zwei Weltkriege führte. Was würde das bedeuten? Staatlichkeit würde die Form der Nation langfristig nicht mehr brauchen oder bildlich gesprochen, Staatlichkeit würde das Kleid der Nation abstreifen. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten der Union ist dies noch nicht vorstellbar. Da aber die Union selber ein Modell der Staatlichkeit ohne Nation entwickelt, ergeben sich Rückwirkungen auf die Mitgliedstaaten schon heute. Bereits im Jahre 2005 hat Ingolf Pernice diesen Umstand folgendermaßen umschrieben. Ich zitiere, die Europäische Union relativiert und zähmt den Staat, stürzt ihn von seinem Thron der Heiligkeit und Unentrinnbarkeit und bindet ihn ein in einen supranationalen Zusammenhang. Ende des Zitates. Betrachtet man diese Aussage im Lichte der beiden Komponenten, die sich im 18. Jahrhundert zum Nationalstaat zusammengefügt haben, ergibt sich eine Differenzierung. Zu fragen ist, auf welche der beiden Komponenten sich die Zähmung und das Stürzen vom Thron der Heiligkeit und Unentrinnbarkeit, auf welche dieser Komponenten sich das vor allem bezieht. Dabei muss sich die Betrachtungsweise notwendigerweise auf die Zeit seit Ende des 18. Jahrhunderts beschränken. Vorher gab es noch keine Verbindung zwischen Staatlichkeit und Nation, was immer unter letzterer verstanden worden ist. Vorstellungen von Heiligkeit haben sowohl hinsichtlich der Staatlichkeit als auch der Nation immer bestanden. Aber erst die Verbindung der beiden Komponenten zum Nationalstaat lassen die Frage aufkommen, in welcher der beiden Komponenten das zu suchen ist, was durch die EU gezähmt und vom Thron gestürzt wird. Dass die Europäische Union eine Art Staatlichkeit begründet, wird von keiner Seite in Frage gestellt. Was im Sinne von Plessner als gesellschaftliche Lebensordnung bezeichnet werden kann, hat sich auf eine höhere, heute 27 Nationalstaaten umfassende Ebene ausgeweitet. Was mit Plessner als gemeinschaftliche Lebensordnung bezeichnet werden kann, wurde jedoch auf der nationalstaatlichen Ebene zurückgelassen, denn, wie ebenfalls heute nicht mehr in Frage steht, die EU wird nicht zu einer Nation werden. Intimität und persönliche Bindung wird auf der europäischen Ebene nicht verlangt. Sie bleiben auf der nationalstaatlichen Ebene zurück. So gesehen kann das vom Thron stürzen auch dahingehend interpretiert werden, dass Heiligkeit und Unentrinnbarkeit letztlich viel mehr in der Komponente Nation zu verorten ist als in der staatlichen Komponente. Gemeinschaft hat immer etwas, das sich abschließen will und das jedenfalls nach oben keiner Ausdehnung zugänglich ist. Ganz im Gegensatz zur Gesellschaft. In diesem Sinne könnte man die EU als Gesellschaft par excellence bezeichnen. Die Verschiebung der staatlichen Komponente setzt nach dem Mittelalter ein, als Staatlichkeit mit Souveränität verknüpft wurde, um die Befriedung des Staates im Innern zu erreichen. Insbesondere aufgrund der Religionskriege, die oft in eigentliche Bürgerkriege ausarteten, war dies unumgänglich geworden. Thomas Hobbes und Jean Bodin sahen die Souveränität noch im Rahmen des Absolutismus. Souverän war der absolute Monarch. Später wurde der Gedanke der Volkssouveränität begründet, vor allem durch Jean-Jacques Rousseau, wobei dessen Ansatz in der Folge durch Immanuel Kant etwas abgewandelt, aber auch verfeinert worden ist. Während es in den Anfängen des Souveränitätsgedankens ausschließlich um die Befriedung nach innen ging, trat mit der Erfindung des Völkerrechts, vor allem durch den Westfälischen Frieden im Jahre 1648, die Souveränität nach außen hinzu. Es ist aber auch eine andere Entwicklungslinie zu verfolgen, deren Anfänge ebenfalls schon auf das 16. Jahrhundert zurückgehen, nämlich jenes der vertikalen Diversifizierung von Souveränität. Die sieben holländischen Provinzen, die sich im späten 16. Jahrhundert zusammenschlossen, verzichteten auf eine Zentralregierung und richteten eine gemeinsame Verwaltungsbehörde nur für bestimmte gemeinsame Zwecke ein. So vor allem für die Befreiung von der spanischen Krone. Später setzte sich zwar in der Folge der Französischen Revolution und der Besetzung durch Napoleon auch in den Niederlanden ein zentralistisches Staatsmodell durch. Dennoch ist dies eine der ersten Wurzeln des Konzeptes geteilter Souveränität. Heute findet genau dieses Konzept der geteilten Souveränität, und zwar der vertikal geteilten Souveränität, in der Europäischen Union seine ausgeprägte Verwirklichung. Vertikal geteilte Souveränität wird immer wieder neu austariert und in einem föderal organisierten Staat wie der Bundesrepublik kann man dies zurzeit vor allem in der Pandemiebekämpfung mitverfolgen. In der Europäischen Union werden diese Fragen unter dem Titel Subsidiaritätsprinzip diskutiert. Konkret geht es darum, ob das letzte Wort die Gemeinschaftsorgane haben, also Europäisches Parlament, Kommission, Europäischer Gerichtshof, oder ob das letzte Wort den beiden intergouvernementalen Gremien zusteht, dem Rat der Minister und dem Europäischen Rat, der meistens bezeichnet wird als Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Im ersten Fall spricht man von Entscheidungen in der Gemeinschaftsmethode, im zweiten von solchen in der intergouvernementalen Methode. Bei der Übertragung von Kompetenzen von den Mitgliedstaaten an die EEG, also an die Europäische Gemeinschaft und später an die EU, gab es immer wieder lange Pausen. Jeder Phase stärkerer Integrierung folgte auch einer starken jener Kräfte, welche die Union vor allem als eine intergouvernementale Organisation sehen wollten. Eine leicht lesbare Beschreibung dieser Entwicklung findet sich in einem 2017 erschienenen Buch mit dem Titel Vom Kontinent zur Union des Niederländers Luc van Middelaar. Vor allem aber ist hier zu betonen, dass die heutige Form der Souveränitätsteilung in der Union für die Mitgliedstaaten einen Souveränitätszuwachs bringt. Der bereits zitierte Jurist Bernis formulierte es schon 2005 dahingehend, dass die Union die Wirkmöglichkeit der staatlichen Institutionen erweitert und den Staat, ich zitiere, um eine von den Bürgern durch seine Institutionen mitkonstituierte überstaatliche Wirkeinheit zur Bewältigung von denjenigen Aufgaben ergänzt, deren Erfüllung den einzelnen Staat überfordert. Ende des Zitates. Mit dem Begriff der Mitkonstituierung durch den Bürger komme ich zur 1992 geschaffenen Unionsbürgerschaft, der unter dem Titel des europäischen Republikanismus eine ganz entscheidende Rolle zukommt. Sie wurde formell durch den Maastricht-Vertrag 1992 eingeführt, und zunächst war sie nicht viel mehr als eine Deklamation. Erst die Auslegungspraxis des Europäischen Gerichtshofes ab Ende der 90er Jahre machte die Unionsbürgerschaft zu einem juristisch wirksamen Instrument. Für den europäischen Binnenmarkt war die Grundlage schon früher geschaffen worden, nämlich 1987 durch die einheitliche europäische Akte. Der Binnenmarkt brachte die Freiheit der Einzelnen, sich auch in anderen Mitgliedstaaten aufzuhalten und dort vielfältige Tätigkeiten auszuüben. Die Auslegungspraxis des Europäischen Gerichtshofes hat diese Möglichkeiten des Einzelnen ausgeweitet. Dies hat nun wiederum mit der herausragenden Bedeutung des Rechts zu tun, Wie ich schon im Zusammenhang mit der Finalität der Europäischen Union erwähnt habe, ist das Einzige, was die Union wirklich zusammenhält, die gemeinsame Rechtsvorstellung und das Zusammenwirken von EU-Recht mit nationalem Recht. Wenn sich der oder die Einzelne darauf verlassen kann, dass er oder sie vor nationalen Gerichten jedes Mitgliedstaates genauso gehört und geschützt wird, wie jene Mitunionsbürger, welche über die dortige Staatsbürgerschaft verfügen, so stellt dies einen einzigartigen Vorgang dar. Garantie dafür ist die Rechtsprechung und die letztinstanzliche Auslegung des EU-Rechts durch den Europäischen Gerichtshof. Es ist dies aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die politische Mitwirkung. Damit komme ich nochmals auf die Souveränität zu sprechen. Nicht nur die Mitgliedstaaten erzielen durch die Integration einen Souveränitätsgewinn, sondern auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger erzielen einen Souveränitätsgewinn. Die Personen, welche die intergouvernementale Methode betreiben, also die Minister der Mitgliedstaaten, werden durch die nationalen Parlamente bestimmt und diese Parlamente werden wiederum durch die Wahlberechtigten des Mitgliedstaates gewählt. Die Personen, welche die Gemeinschaftsmethode betreiben, insbesondere das Europäische Parlament, wird durch dieselben Wahlberechtigten gewählt. Aber es geht noch weiter. Dieses Europäische Parlament kann vorgeschlagene Kommissionsmitglieder ablehnen. Hinzu kommt für Unionsbürger die Teilnahme an Kommunalwahlen, auch wenn man nicht über die Staatsangehörigkeit des Wohnsitzlandes verfügt, in welchem die Kommunalwahlen stattfinden. Der Politologe Heinz Kläger hat den Begriff der Souveränität auf den Bürger übertragen und spricht von Bürgersouveränität. Sie umfasst beide Seiten der Medaille, sowohl die private Aktivität in allen Mitgliedstaaten als auch die politische Mitwirkung. Kläger definiert die Bürgersouveränität ausdrücklich so, dass der oder die Einzelne selber darüber bestimmt, was für ihn oder sie politisch ist und was privat. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, dass es möglich ist, nur die eine Seite der Medaille zu benutzen oder nur die andere oder beide gleichzeitig. Dazu ein Zitat von Kläger. Der partizipatorische Anspruch zur Definition, was politisch sein soll und was nicht, artikuliert sich außerhalb der politischen Institutionen bei jedem einzelnen Bürger und seinem existenziellen Widerstandswillen als Einzelner. Man kann dies auch als Eigensinn im Unterschied zum Gemeinsinn bezeichnen, wobei Ersteres Letzteres nicht ausschließt und umgekehrt. Ende des Zitates. Beide Seiten der Medaille können zur Identifikation des Bürgers und der Bürgerin mit der EU und ihren Institutionen beitragen. Und es sind zwei Dinge, welche diese Identifikation ausmachen können. Zum einen der Zugang zu an sich fremden Ländern, wo man fremd bleiben kann und doch gleichgestellt ist. Zum anderen der durch verschiedene Wahlen erfolgende Einfluss auf die Zusammensetzung jener Institutionen, die darüber bestimmen, welches Recht als EU-Recht auch in fremden Ländern zu gelten hat. Schließlich schafft die europäische Integration auch die Möglichkeit, sich von der Beschränkung auf die Identifizierung mit dem eigenen Herkunftsland zu befreien, ohne aber diese Herkunft ablehnen oder gar verleugnen zu müssen. Man könnte dies auch beschreiben als eine Art Fremdheit gegenüber einem Herkunftsland, wodurch die Identifikation auf die ganze Union ausgeweitet wird, aber auch hier mit dem Gebotenen fremd bleiben. Bürgersouveränität schließt dies alles ein. Damit komme ich zu einem kleinen Ausblick und dem Ende meines Vortrages. Im Zusammenhang mit der Finalität habe ich eingangs den eskalierenden Konflikt der EU mit Polen erwähnt. Unter jenen, welche die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederhergestellt sehen möchten, weil es sonst die Rechtsgrundlage der EU ins Wanken bringt, gibt es jedenfalls tendenziell verschiedene Sichtweisen. Die einen sehen vor allem die Durchsetzung des Rechts auf rechtlichem Weg, andere bekräftigen die politische Untermauerung des Rechts als Grundlage der EU. So könnte man es umschreiben, allerdings holzschnittartig und sehr verkürzt. Nachdem ich auf einige Aspekte des Zusammenwirkens von Recht und Politik hingewiesen habe, möchte ich kurz nochmals auf die Eskalation dieses Konfliktes zurückkommen. Ich schließe nicht aus, dass sich hier eine Neudefinition der Finalität der Union anbahnt, die mit dem besonderen Umgang zu tun hat, den dieses staatsähnliche Gebilde mit Recht und Politik pflegt und das mit dem Umgang der einzelnen Mitgliedstaaten nicht im Maßstab 1:1 verglichen werden kann. Ohne politischen Willen würde die EU auseinanderfallen. Aber die Methode des Zusammenhaltes ist dennoch das Recht. Ich glaube, dass dies schon immer so gewesen ist, seit Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Abschließend zwei Feststellungen. Die Europäische Union ist definitiv eine republikanische Veranstaltung. Und ebenso klar ist sie keine nationale Veranstaltung. Vielleicht müssen wir also für die EU nicht von der Arbeitshypothese Staatlichkeit ohne Nation ausgehen, sondern von der Arbeitshypothese Republikanismus ohne Nation. Die Französische Revolution hat die Republik mit der Nation verbunden. Jetzt, bald 2,5 Jahrhunderte später, lässt sich eine Auflösung dieser Verbindung beobachten. Diese aber beschränkt auf die Europäische Union. Wir leben zwar in einer gefährlichen Zeit, aber auch in einer spannenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.